CFO Inside News.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den CFO Insights News mit der zweiten Folge, nachdem wir vor genau 2 Wochen die erste aufgenommen haben und uns ja vorgenommen haben, dass wir im 14-tägigen Turnus neue Folgen rausbringen wollen, zusammen mit dem lieben Daniel Winkler. Guten Morgen, Daniel. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Aber wenn wir mal gleich in unsere Folgenthemen so reinschauen, dann können wir mal gucken, wie geht's eigentlich der Republik?
Ja, 4.12. heute, damit wir mal das Datum noch festnageln, damit klar ist, welchen Stand wir quasi jetzt quasi heute vornehmen können.
Genau, und damit im Grunde genommen einen Tag, um aufzulösen, wie eigentlich unsere Folge 1 dann auch zu Ende geht, als wir über das Rentenpaket gesprochen haben. Und ja, für mich war es ein bisschen bestätigend. Ich hatte ja damals gesagt, ach, eigentlich wünsche ich mir, dass die Jungen da mal rebellieren und da mal ein bisschen wirklichen Reformwillen reinbringen. Dann wurde mir ja zur Seite gesprungen von den Wirtschaftsweisen bzw. Experten in dem Gebiet. Da dachte ich, ach, guck mal, da lag ich ja gar nicht so falsch. Und jetzt sind wir, glaube ich, so weit seit gestern, dass die Linke gesagt hat, wir enthalten uns. Und damit kann sich der liebe Herr Merz 30 Abweichler leisten. Und damit wird das Ding, so wie es heute ist, mit Sicherheit durchgehen. Ja, Thomas, damit ist die wirkliche Reform jetzt wieder verschoben auf das Jahr 2031, oder?
Ja, also ich muss sagen, was ich sehr spannend fand in dieser ganzen Diskussion, war ja, dass bis vor ein paar Tagen gesagt wurde, okay, wir versuchen da die gegenläufigen Stimmungen der jungen Union aufzugreifen und denen einen sogenannten Entschließungsantrag zu gewährleisten. Das ist dann so ein ergänzendes Dokument, was zu dem Gesetzesentwurf mit dazugepackt wird, hat allerdings keine juristische Bindung. Und dann habe ich mal versucht, diesen Text mal zu finden. Da habe ich keine richtig offizielle Quelle gefunden, muss ich dazu sagen. Deswegen hier so ein bisschen Disclaimer. Also ich weiß auch nicht hundertprozentig, wie das ausgesehen hätte. Und da ist eine Anmerkung drin gewesen, die hat so in der, ich nenne die mal Finanzbubble, hat die schon für ziemlichen Unmut gesorgt. Da steht nämlich irgendwie Zeile 76 oder sowas drin, dass bei einer künftigen Rentenreform mitgeprüft werden soll durch diese Kommission, ob andere Einkunftsarten als heute in die Bemessungsgrundlage für den Rentenbeitrag mit reingenommen werden. Ja, also die haben natürlich direkt dann losgerufen, Mieteinnahmen, Kapitaleinkünfte. Da gab es ja auch mal so einen Vorschlag von unserem ehemaligen Wirtschaftsminister Robert Habeck, der hatte das ja mal Anfang des Jahres, glaube ich, aufgerufen, dass man das ja mal mit überlegen könnte. Durch die Situation, dass jetzt die Linke sagt, wir enthalten uns komplett und dann Enthaltungen nicht mit reingerechnet werden, hat sich das Thema quasi komplett erledigt, weil gestern habe ich dann auch schon direkt gelesen, dass die Union gesagt hat, na, dann kann auch dieser Entschließungsantrag komplett vom Tisch runter. Also ja, ich glaube, es ist genau der Outcome, den gewisse Parteien haben wollten und so richtig, wie es weitergeht, außer dass gesagt wird, wir machen eine Kommission, ist eigentlich nicht klar, ne?
Ja,
also es ist alter Blackbox.
Ja, es ist immer der alte Trick. Was interessiert mich, was in 5, 6 Jahren ist, das sollen dann andere bitte ausbaden und so kommt man halt nie wirklich an die Reform.
Ja.
Ja, du hattest eben gefragt, wie geht's? Ich sagte, mir geht's persönlich gut, obwohl ich in jedem Meeting, in dem ich sitze im Moment, also Remote-Meetings, schniefende Nasen vor mich habe. Ich glaube, die halbe Republik sitzt im Moment krank zu Hause und arbeitet trotzdem, inklusive meiner Wenigkeit, der sich dann eine dicke, fette Erkältung eingefangen hat, eine Woche aber trotzdem jedes Mal an den Schreibtisch geschleppt hat. Und ja, mein Gegenüber ging es genauso. Also was sagt uns das? Was sagt uns erstmal, Remote Work funktioniert?
Ja.
Zumindest mal in diesen Zeiten.
Wenn du in einem Beruf tätig bist, der das ermöglicht.
Der das ermöglicht. Ich führe im Moment ganz, ganz viele Diskussionen darüber, dass wir die Leute eigentlich ganz gerne wieder im Büro haben wollen, in den Jobs, die das ermöglichen, weil wir doch merken, dass ganz viel Kreativität verloren geht, Kommunikation unter den Leuten verloren geht und gerade so in der IT- und Softwarebranche auch die Bindung zum Unternehmen flöten geht, weil jetzt haben wir nicht die Zeiten, wo du noch die Hand hebst und sagt, ich bin Softwareentwickler und welchen Job darf ich jetzt nehmen? Im Moment wird die Auswahl da ein bisschen schwieriger. Aber es war eine Zeit lang so, dass es eigentlich egal war, für welchen Namen du gearbeitet hast. Hauptsache, du hast mehr Geld bekommen. Und das haben wir ganz stark gemerkt in der Fluktuation, die jetzt ein bisschen zurückgeht. Aber wir müssen meiner Meinung nach auch die Leute zurückholen.
Also ich stimme dir total zu. Jetzt haben wir ja witzigerweise die Situation, dass wir beide ja sehr stark im Softwarebereich unterwegs sind. Ja? Und wir haben das bei uns im Unternehmen, in unserer kleinen Firmengruppe schon vor 2 Jahren gemerkt, dass dieses dauerhafte im Homeoffice sein genau diese Malus-Effekte mit sich bringt, die du gerade erwähnt hast. Also dieses Thema Teamzusammenhang, das ist wirklich extrem ins Nachtreffen gekommen. Mhm. Damit hattest du auch keine Bindung mehr. Ich finde dass man in der Softwarebranche jetzt bin ich vielleicht ein bisschen despektierlich, alle, die jetzt zuhören aus der Softwarebranche, bitte nicht persönlich nehmen, aber ich finde, die sind oft E-Künstler. Ja, also das sind ja sehr gut ausgebildete, spezielle Fachkräfte, die in dem Bereich unterwegs sind. Ohne die läuft gefühlt gar nichts, ne? Aber die sind oft so ein bisschen, ja, jeder macht so sein Ding für sich. Die sind alle so ein bisschen sehr fokussiert auf ihren Spezialbereich und gucken dann nicht unbedingt links oder rechts. Das heißt, du bist irgendwie immer aus dem Management heraus gefordert, das immer wieder schön zusammen zu vergattern, ja, dass das irgendwie, dass deine Herde da sauber gehegt und gepflegt wird und dass die auch nach wie vor einfach in einen sauberen, konstanten Austausch kommen. Und das funktioniert nach wie vor am besten. Ich merke es auch bei mir selber so, im Face-to-Face-Austausch mit den Leuten direkt, wenn du da mit denen in einem Raum sitzt. Ja?
Ja, absolut. Also meine persönliche Meinung dazu, und so lebe ich das selber auch, ist 3 Tage Anwesenheit im Büro.
Ja.
Und trotzdem die Flexibilität offen zu lassen. Wir haben jetzt gerade über die vielen Krankheiten gesprochen. Natürlich, wenn die Kinder zu Hause sind, war bei mir auch 3 Tage der Große zu Hause, 2 Tage der Kleine zu Hause, man selber auch nicht fit, danach die Frau. Das sind die Dinge, wofür man das Remote Work hat. Und trotzdem glaube ich, wir brauchen diese 3 Tage vor Ort. Die Argumente sind dann immer, ja, ich verliere ja so viel Zeit auf der Straße. Sorry, da habe ich wenig Verständnis für. Du hast es eben gesagt, wer es kann. Menschen, die in der Produktion arbeiten, können es nicht und die müssen hin.
Ja, die Diskussion gab es ja schon, als Corona angefangen hat und das ja dann diesen Hype bekommen hat und alle, die es konnten, ins Homeoffice gegangen sind, damals ja auch die gesetzliche Vorgabe da war, dass man das so zu machen hat als Unternehmen. Da waren ja schon die ersten Diskussionen spürbar, dass dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Produktionsbereich dann gesagt haben, ja, wir können aber gar nicht zu Hause bleiben, das ist ja total nachteilig für uns, da muss ja irgendwie ein Ausgleichsmechanismus geschaffen werden. Da gab es dann die Überlegung, zahlen wir den Sonderprämien und keine Ahnung was alles, kriegen die mehr Gehalt dafür, ne? Also man hat so versucht, aus dem klassischen BWL-Werkzeugkasten da irgendwie die Instrumente rauszuziehen. Am Ende des Tages hat das aber nicht wirklich was gebracht. Also der Unmut der Leute, die trotzdem morgens ins Auto steigen müssen oder in die Bahn steigen müssen, um dann dahin zu fahren, ja, wo sie hin müssen, diese Effekte bleiben halt da. Kannst du dann auch am Ende des Tages nicht negieren. Da kannst du jetzt machen, was du willst, ne? Und dass die Leute, die in der prädestinierten Rolle sind, so Homeoffice technisch arbeiten zu können, das musste man denen auch ein Stück weit beibringen, war so meine Erkenntnis, ja, dass man das überhaupt erstmal an die Leute ranführen musste und dann auch damit verbunden, also haben wir das auch gemacht, sehr straight gesagt hat, also das ist kein Automatismus, ihr habt kein Anrecht im Sinne einer gesetzesähnlichen Vorgabe, dass ihr das jetzt auch immer so machen könnt.
Ja, ich glaube, wichtig ist, diese Balance zu finden zwischen Unternehmen und Einzelinteresse. Und wir haben das in der Beteiligungsgesellschaft in einem Unternehmen gemacht. Wir haben gesagt, ihr sollt einen Tag die Woche euch bitte mittwochs immer einfinden. Da wurde sehr motzend aufgenommen, bis dahin, dass ein Mitarbeiter, der zu Corona-Zeiten dann mal so 60, 70 Kilometer vom Head Office weggezogen ist, sofort gekündigt hat und gesagt hat, nee, das kann ich nicht. Das sind aber die Kollateralschäden, die es dann geben wird, weil ich glaube, solche Leute kündigen sowieso irgendwann, wenn irgendwo das Gehalt nicht stimmt oder der wohlige Effekt im Unternehmen nicht mehr so ganz da ist, weil wir wollen ja auch ein bisschen über Stimmung sprechen, weil dann halt auch der Wind ein bisschen härter wird, weil es vielen Unternehmen halt Stand heute nicht gut geht. Das zeigen ja sämtliche Daten, die wir irgendwo haben.
Also letzte Anmerkung von mir noch, dann können wir das Thema gerne zumachen. Du merkst sehr deutlich, dass das von diesem Arbeitnehmermarkt aktuell wieder zurückkippt in einen Arbeitgebermarkt. Ja, und dass die Stellenanzeigen, da fehlt das auch mittlerweile deutlich öfter wieder drin, wenn ich da reingucke. Und die Unternehmen nutzen auch mit Sicherheit die aktuelle Phase, um an diesem Thema entsprechend zu arbeiten und zu sagen, ich kann mir das jetzt wieder aussuchen, wen ich einstelle, weil ich mehr Bewerber auf meine freien Stellen bekomme, als das bisher der Fall gewesen ist und kann dann auch relativ straight sagen, also wir machen nur 2 Tage die Woche oder wir machen, vor allen Dingen in der Probezeit bin ich auch ein großer Fan davon zu sagen, wir machen das erstmal gar nicht, komm bitte erstmal rein, die Leute sollen dich kennenlernen, wir wollen dich richtig kennenlernen, das geht auch oft nur im Face-to-Face-Austausch und wenn das funktioniert hat, dann gehen wir in eine 2-Tage-Regelung pro Woche oder was über, ja. Und das wird schon mit Sicherheit bei dem einen oder anderen dann auch im Mindset einfach eine Änderung mit sich bringen. Und dann muss man das, glaube ich, auch einfach mal erstmal so akzeptieren, ja? Auch wenn es nicht schön ist. Das kann ich total nachvollziehen. Ja?
Gut, dann gucken wir mal, was so die letzten 14 Tage passiert ist. Und mir ist eine Sache extrem aufgefallen. Und zwar zum einen, dass diese Fettnäpfchen, die wir in Folge 1 schon angesprochen haben, dass die scheinbar weitergehen. Und zweitens, dass sich die halbe Republik über Dinge aufregt. Das fing damit an, dass ja unser Kanzler nicht nur Brasilien beleidigt hat, sondern dann auch noch gleich Ostdeutschland, indem er eigentlich einen Satz gesagt hat, wo ich mir jetzt auch nichts Böses gedacht habe. Ich bin froh, dass ich nicht im Osten geboren bin. Aber klar, solche Dinge kannst du auch immer anders interpretieren. Dann gab es ja unsere Arbeitsministerin, die sich letzte Woche dann aus dem Fenster gelehnt hat, erst mit den Arbeitgebern gestritten hat, weil sie sagte, was regt ihr euch eigentlich auf? Ihr zahlt doch die höheren Beiträge für die Sozialversicherung gar nicht aus Beiträgen. Die zahlen wir aus Steuern, dann war Gelächter da und dann hat sie sich irgendwo angegriffen gefühlt. Und einen Tag später bei den Users gesagt, unser, gibt es mal sinngemäß wieder, wir müssen kämpfen gegen die Unternehmer da draußen, die im Nadelstreifen uns hier angreifen und unsere soziale Marktwirtschaft kaputt machen
wollen. Ja, also das Zitat von ihr fand ich sehr heftig, aber wenn man die Rolle zurückmacht, dann finde ich, müssen wir bei uns in dieser Gesamtdiskussionskultur, die so vorherrscht, irgendwie zurückkommen in eine diskursorientierte Diskussionsführung. Mhm. Und die fängt bei mir an, dass wir erstmal uns rein sachlich auf Fakten fokussieren. Und da hatte sie natürlich einen Punkt, wenn sie dann da steht und sagt, das Thema ist für den Beitragszahler nicht relevant, weil wir das aus Steuermitteln am Ende des Tages abbilden. Ja, dass du halt, du bist ja halt kein Beitragszahler, wenn du Steuern zahlst, sondern Beitragszahler bist du für die Sozialversicherungsbeiträge. Ne? Und natürlich benutzt sie dann dieses Wording irgendwie sehr trennscharf, dass man natürlich dann da vor Leuten sitzt, die das zwar auf der einen Seite wissen, auf der anderen Seite, für die das alles ein Topf ist, ob ich jetzt so sage, ne, das sind dann so die Nuancen, die Feinheiten, die würde ich schon erwarten, dass eine Ministerin auf diesem hohen Niveau das schon so ein bisschen antizipieren kann, ja, und dann vielleicht eher sagt, oh, sorry, ne, Sie wissen schon alle, wie das gemeint ist, ich kann natürlich aber auch verstehen, wie Sie das jetzt gerade aufgefasst haben, und dann müsste man sich, glaube ich, nicht ein paar Tage später vor die Jusos stellen und dann diesen Satz so raushauen, wie sie es getan hat. Ja, genau. Das würde schon, glaube ich, der Gesamtdiskussionskultur einfach mal gut tun, dass man vielleicht auch einfach mal offen und ehrlich sagt, stimmt, da habe ich einen falschen Begriff benutzt, ich verstehe aber ganz genau, was ihr meint, und jetzt lasst uns bitte wieder zusammen auf den Kern zurückkommen und sachorientiert diskutieren, anstatt jetzt von allen Seiten drauf zu hauen und zu sagen, jetzt hat sie die Kriegserklärung gegen die Arbeitgeber rausgegeben, das führt ja zu nichts, ne?
Es zeigt aber diese Stimmung, die ich eigentlich auch besprochen habe, weil es gab ja dann noch den dritten Aufreger neben diesen beiden, nämlich der Verband der Familienunternehmen, der dann gesagt hat, es gibt keine Brandmauer mehr. Ich habe viel über den Begriff Brandmauer nachgedacht. Ich finde den ja total bescheuert, ehrlich gesagt. Vielleicht kann man den mal durch Stoppschild oder so ersetzen. Und wir laden jetzt die AfD auch ein zu unseren Podiumsdiskussionen etc. Und das ist ja guter Konsens unter Demokraten, dass alle miteinander sprechen. So, also so viel zur Diskussionskultur. Ich habe da eine andere Meinung zu, da können wir gleich mal drüber diskutieren. Aber es zeigt eigentlich erstmal die totale Unzufriedenheit, ist meine persönliche Meinung, mit der Politik. Wir hatten eine ganz, ganz schlechte Stimmung nach der Ampelkoalition. Dann gab es Neuwahlen. Danach hatte man das Gefühl, es geht wieder so ein bisschen positiver Ruck durch die Gesellschaft. Und auch bei der Wirtschaft war ganz viel Mut da aufgrund der Subventionen und der Pakete, die da aufgemacht wurden oder werden. Und dann wurde der Herbst der Reformen angekündigt. Und mittlerweile spricht man ja schon vom Winter der Enttäuschung, obwohl jetzt so langsam die Dinge ins Rollen kommen. Und in diese Grundstimmung kommen jetzt diese ganzen Dinge hinein. Weiß ich nicht, jetzt zu dieser Diskussion da mit dem Familienverband. Mein erster Gedanke war, ich lade auch Pinocchio nicht zum Wahrheitskongress ein. Und wir machen hier eine Diskussion auf, die es nicht wert ist, überhaupt geführt zu werden, weil diese Partei wird keinen einzigen wirtschaftlich sinnvollen Vorschlag unterbreiten. Und es ist, glaube ich, der reine Frust zu sagen, jetzt zeige ich den anderen mal, um was es hier eigentlich geht. So, wenn die nicht auf mich hören, dann hole ich mal richtig die Lunte raus.
Ja, also ich glaube auch, dass das stimmungsgetriebene Entscheidung gewesen ist, die ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann, weil gerade wenn du in so einem Verband aktiv bist und dann nun mal die Arbeitgeberseite auch entsprechend vertrittst und dann aktuell beobachtest, wie sich die eigentlich zuvor mal versprochenen Reformen in kleinere Förmchen oder fällt einfach komplett unter den Tisch entwickeln, ne? Und du aber ja am Ende des Tages, Anfang des Jahres ja da deine Zustimmung zugegeben hast und gesagt hast, okay, dann wollen wir da jetzt quasi von unserer Seite den Support geben und jetzt fühlst du dich in Anführungsstrichen ein wenig betrogen, dann ist es für mich nachvollziehbar, rein psychologisch, dass du in diese Kerbe jetzt mit reinhaust. Ja? Dass das mit dieser Partei halt äußerst problematisch ist, hätte man eigentlich mit logischem drüber nachdenken von selbst drauf kommen können. Aber vielleicht ist es auch ein bewusstes Kalkül gewesen, das so zu tun. Es ist jetzt ja auch am Montag oder Dienstag ja wieder zurückgenommen worden vom Verband. Das ist jetzt relativ schnell dann wieder eingestampft worden. Sie machen es jetzt doch nicht. Ne? Das zeigt ja schon so ein bisschen, vielleicht war es einfach ein reines Taktieren. Ne? Wenn man sich das Parteiprogramm der AfD mal anguckt, jetzt rein aus den wirtschaftlichen Elementen, von denen rede ich jetzt nur ganz bewusst, ja, dann ist das ja so eine Kombination aus, wir wollen zur klassischen sozialen Marktwirtschaft zurück, indem wir halt vor allen Dingen ganz viele Regularien wegfallen lassen, Bürokratie abbauen. Aber da steht jetzt aus meiner Warte nichts Konkretes drin, wie wir denn jetzt eine Industrie umbauen und vielleicht in eine Welt überführen, in der wir dann zum Beispiel nicht mehr so abhängig sind von Öl, Gas aus Ländern, die uns momentan einfach auch alle nicht wohlgesonnen sind. Und die Situation wird ja weiter Bestand haben. Natürlich ist in dem Parteiprogramm auch ein Element aufgenommen worden, wie sie das machen wollen, indem sie halt, ich sag mal, sich gerade vor allen Dingen mit Russland anders stellen wollen. Aber da sehe ich dann wieder so das Thema, ist das aus Sicherheitsaspekten denn wirklich sinnvoll, das so zu tun? Ja, oder begebe ich mich nicht eigentlich wieder in eine andere Abhängigkeit und mache einfach den gleichen Fehler in Anführungsstrichen, wie er mit diesem ganzen Nord Stream-Thema gemacht worden ist?
Absolut.
So, und dann hast du noch das Thema, sie wollen natürlich diese ganze CO2-Thematik, das ganze Klimaschutzthema wollen sie komplett einstampfen. Ich kann das kurzfristig auch manchmal verstehen, dass die Unternehmer sagen, das ist eigentlich genau das, was wir auch wollen. Lasst uns endlich los von diesen Fesseln. Aber langfristig hinten raus, gerade gepaart mit dem ersten Punkt, den ich gerade genannt habe, das funktioniert ja nicht. Ja, also dann versuchst du wieder mit den alten Ressourcen dein altes Businessmodell weiter zu betreiben, aber du hast de facto keine Möglichkeit, auf diese Ressourcen zuzugreifen, vor allen Dingen nicht in der Form, dass du den Preis irgendwie bestimmen könntest. Ne? Also wenn dann halt OPEC sagt, das Öl ist für Europa oder Deutschland einfach Faktor 5 teurer als sonst, dann können die das ja rein theoretisch machen. Und dann kannst du zwar mit dem Öl dein altes Produktionsbusiness betreiben, aber dann wirst du auch keine Marge fahren, ja. Weil das Produkt, das dann so hergestellt worden ist, kann Deutschland international nicht absetzen zu dem dann daraus kommenden Selbstkostenpreis. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Also das ist schon da sind noch viele andere Elemente drin, können wir vielleicht auch mal irgendwann im Detail mal eine separate Folge drüber machen. Aber da ist einfach viel Frust drin, viel Anlaufpunkt für Frust. Ja, ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, aber das wird uns nicht in die Welt transferieren, in die wir rein müssten, damit dieser Investitionsstau, diese Probleme mal auflösen.
Ja. Im Gegenteil. Und wir haben doch eigentlich ein ganz gutes Beispiel mit den USA. Also was dort veranstaltet wurde und veranstaltet wird, ist wirtschaftsschädlich hoch 10. Und das siehst es ja jetzt auch. Die Inflation ist nicht runtergegangen. Im Gegenteil. Sie wird durch die Zölle angetrieben. Mhm. Es werden Fachkräfte, die benötigt werden, gejagt und aus dem Land geschickt. Das heißt, das merkt der Trump mittlerweile selber, dass im Niedriglohnsektor Leute fehlen. Es werden Windparks nicht gebaut, die schon genehmigt sind. Es wird aber Energie gebraucht für KI-Rechenzentrum noch und nöcher. Das heißt, es ist kurzsichtig gedacht. Und selbst die Republikanische Partei ist ja eine, die eigentlich das vorangetrieben hat. Auch wenn man gesagt wird, in Bidens Inflation Reduction Act, ja, hat viel geebnet, aber profitiert haben vor allem dann die roten Staaten. Roten Staaten heißt republikanisch gewählten führenden Staaten wie Texas und North Carolina. Dann haben wir an den Kapitalmärkten etwas, was werden wir erst in ein paar Jahren sehen. Diese ganze Deregulierung, die im Bankensektor stattfindet und ist ja wirklich 2008 schon an den Abgrund herangebracht. Wir können gucken, wie der Bitcoin sich entwickelt hat, in dem ja wirklich viel Geld reingeredet wurde, der von 125 auf zwischenzeitlich mal unter 86.000 Dollar gefallen ist. Jetzt hat er sich, glaube ich, ein bisschen erholt bei 96.000, aber sehr volatil. Und jetzt sind wir in Deutschland. Da treffen sich die Unternehmer, dann sagt ein Familienverband, naja, wenn ihr uns nicht zuhört, dann aus lauter Frust laden wir dann mal eine Partei ein, die, ich habe Pinocchio nicht umsonst genannt eben, die sich hinstellt und sagt, naja, ein Rentenniveau auf 70%, wir haben über 48% gesprochen letztes Mal, das kostet 171 Milliarden Euro. Wir senken übrigens die Steuern, das freut alle Unternehmer, also Gegenfinanzierung fehlt. Frau Merkel wurde dafür verhauen, dass sie uns angeblich in die Gasabhängigkeit von Russland reingetrieben hat. Jetzt ist die Lösung wieder, ja gut, Nord Stream 2 reparieren und wieder gutstellen mit Russland und dann fließt die günstige Energie. Wir bauen wieder Atomkraftwerke, das ist auch ein ganz beliebtes Argument, wo ich einfach sage, Leute, es findet sich doch keiner, der die bauen will. Wir haben keinen Energiekonzern, der gesagt hat, er kann die alten wieder anschalten, weil es einfach viel zu teuer ist. Und die in Europa gebaut werden, auch so dermaßen aus dem Budget laufen. Und dann brauchst du auch noch, keine Ahnung, 15, 20 Jahre, um die Dinger überhaupt ans Netz zu bringen.
Ja, vor allen Dingen, was in der Diskussion bei den AKWs immer ein bisschen vergessen wird, ist, es ist eine Sache, da einen Reaktor hinzustellen. Das wird auch ein Maschinenbauer machen können, der sich darauf spezialisiert hat. Kostet natürlich alles Unsummen Kohle. Aber das wesentliche Element für einen Kernreaktor ist halt nun mal der Brennstoff, sprich das Uran. Und das Uran kommt auch aus Russland, ja, und wird auch, da gibt's auch sehr spannende Dokus bei Arte, kann ich sehr empfehlen, wie Uran als Instrument in der Außenwirtschaft Russlands genutzt wird. Das heißt, auch da begibst du dich in einen Abhängigkeitsfaktor wieder rein. Das ist einfach hinten raus nicht zielführend. Ich verstehe zwar, also ich bin der Meinung, man sollte in dem Bereich Kernfusion oder Kernschmelze, je nachdem, das sind ja so zwei unterschiedliche Systeme, durchaus weiter forschen. Vielleicht mögen das Energieressourcen sein, die irgendwann in der Zukunft tatsächlich vielleicht sicherer betrieben werden können, weil man die woanders ansiedelt. Ich spinne jetzt mal rum, vielleicht gibt es die Möglichkeit, eine Raumstation oder was zu kreieren, auf der du das könntest, ja, und dann einfach in der Lage bist, darüber tatsächlich eine Art unbegrenzte Energieversorgung sicherzustellen. Aber der aktuelle Stand, so wie er ist, ist klar, dass das so in der Form, das wird keiner machen, hast du recht. Also musst du dann auch noch einen Betreiber finden, das muss versichert werden. Es gibt immer noch, gerade in Deutschland bei uns, keine Lösung, wo du das jetzt als wo du die Endlagerung machen würdest. Und damit ist es ja einfach ein Case, der ist einfach schlichtweg nicht umsetzbar. Ja?
Genau,
muss man ja ganz klar so sagen. Ja?
Endlager, Hauptsache nicht in Bayern. So,
ja, halt also jeder sagt, wir brauchen das wieder, wäre super, wenn wir das machen würden, aber PS, bei mir wird es auf jeden Fall nicht in die Endlagerung gegeben. Ja,
genau, die Schweiz Endlager den Alpen baut, direkt an der Grenze von Bayern, also die haben scheinbar festgestellt, dass das Gestein dort funktioniert, aber das spielt in der politischen Diskussion gar keine Rolle. Ja. So, jetzt werden wir das ja nicht lösen. Also all diese Dinge, die wir heute beschrieben haben, wir müssen damit arbeiten.
Wir müssen damit arbeiten, genau.
Ein aktuelles Thema hatten wir die Woche noch, das ist die Erhöhung des Mindestlohnes, die ja eine ähnliche Reaktion ausgelöst hat. Ich glaube, das erste war, dass 21% gesagt haben, wenn das wirklich kommt am 1.1.26, dann entlasse ich Leute. So, also wieder diese Trotzreaktion. Als der Mindestlohn eingeführt wurde, gab es diese Diskussion auch schon mal. Das war ja das Ende Deutschlands. Mal Frage an dich, Quizfrage. Was glaubst du, wie hoch war denn der Mindestlohn, als er eingeführt wurde?
Boah, das ist eine gute Frage. Da hast du mich jetzt quasi schon erwischt. Ist das noch D-Mark-Zeit gewesen?
2015.
Nee. War schon Euro. Okay, war schon Euro-Zeit. In Deutschland, ne? Mhm. Weil man muss ja dazu sagen, wir haben ja in Europa keinen einheitlichen Mindestlohn, ne?
Nein.
Ich schätze mal, in Deutschland lag er vielleicht bei 7, 8 Euro.
Da bist du schon ganz gut dabei. 8,50 Euro.
8,50 Euro.
So, ja. Und nun reden wir von bestehenden 12,82 € die Stunde, dass das erhöht werden soll auf 13,9. Das sind so 5,8% Erhöhung. Ich glaube, wir sind ein bisschen in der falschen Branche, weil bei uns will schon jeder Werkstudent 15 Euro haben, sage ich mal. Und wenn man sagt, gut, dann müssen wir dem 15 Euro geben, das ist halt so. Die Branchen, die das überwiegend betrifft, ist Einzelhandel, Gastronomie und Reinigungsunternehmen, die dann nah am Mindestlohn zahlen, ne?
Genau, also ich habe das mal ein bisschen mehr angeguckt, es gibt so 6 bis 8 Millionen Menschen in Deutschland, das sind circa 17% aller Erwerbstätigen, die im Mindestlohnbereich vergütet werden heute, ne? Und das betrifft nur gewisse Branchen, die du gerade aufgezählt hast. Und wenn ich jetzt mal überlege, dass da jemand 40 Stunden in der Woche, und dann nehmen wir mal pauschal 4 Wochen im Monat arbeitet, bei 13,90 Euro, dann bekommt der im Monat brutto 2.224 Euro. Ja,
Dann
kommt für dich als Arbeitgeber, kommen dann noch irgendwie die Arbeitgebernebenkosten drauf, haust du nochmal irgendwie pauschal 21% drauf. Aber jetzt betrachten wir es erstmal wieder aus der Ebene der Menschen, die davon betroffen sind. Dann rechne das mal in die Steuerklasse 1 aus, keine Kinder, nimm irgendwie, keine Ahnung, eine ganz klassische Krankenversicherung mit einem Zusatzbeitrag. Dann kommst du da irgendwie auf 1.600, 1.700 Euro netto. Also das ist so ein bisschen, wo ich sage, das ist, wie sagt man so schön, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel irgendwie. Ja. Ja. Dass du natürlich da in Branchen unterwegs bist, die immer schon Margendruck haben, also Gebäudedienstleistungen oder Pflegebereich ist nochmal ein bisschen was Spezielleres, weil da die Abrechnungsmodalitäten Richtung Pflegeversicherung ein bisschen anders sind, die ja auch extrem unter Druck ist. Aber da kann ich natürlich auf der einen Seite die Reaktion der Unternehmer erstmal verstehen, okay, da kommen wieder Kosten auf uns zu, das müssen wir jetzt irgendwie wieder reinrechnen, aber ich würde mal behaupten, in den meisten Fällen werden die das auch 1:1 weitergeben können, ja, So, und dann ist das für mich schon so eine typische Reaktion, erstmal groß aufschreien, aber es betrifft irgendwie nur so eine recht überschaubare Anzahl an Menschen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die Unternehmen, die damit zu tun haben, das eigentlich weitergeben können müssten. Ja.
Also mich wundert nicht der allgemeine Aufschrei. Wenn irgendwas teurer wird, dann ist das erstmal die normale Reaktion. Es betrifft, so habe ich es gelesen, was sind wir, Pressemeldungen des IFO-Instituts dazu, die dann auch sagt, ich habe es hier nochmal ganz genau, 21,7% der betroffenen Unternehmen wollen Jobs abbauen, beziehungsweise das haben die Unternehmen gesagt, das sind 37% der Unternehmen, die betroffen sind, das hattest du gerade benannt, auch in den Branchen. Und insbesondere das Gastgewerbe, 77% davon sagen, wir entlassen definitiv Leute. Da frage ich mich, sorry, also da kann ich es überhaupt nicht verstehen, weil der Mindestlohn kommt am 1.1.26 und gleichzeitig schenken wir doch dem Gastgewerbe 11% Umsatzsteuer. Also 5,9 zu 11. Und ich glaube, egal in welches Restaurant oder Bar oder sonst wo ich gehe, überall hängt ein Zettel, wir suchen Leute.
Ja. Ja, ich glaube, Gastgewerbe ist tatsächlich in all diesen Branchen, neben der Paketzustellerei, wo ich auch glaube, dass das einfach wirklich nochmal spezielle Branchen innerhalb der Betroffenen sind. Gastgewerbe hat ja aus Kundensicht, also da ist ja die Preiselastizität ist eine ganz andere. Also die Kunden kommen sehr schnell einfach nicht mehr. Die sagen, okay, dann gehe ich nicht mehr das Schnitzel essen, ich gehe nicht mehr das Bierchen trinken. So, das heißt, du hast dann als entsprechendes, also Restaurantbetreiber die Situation, dass die Kundenbasis relativ schnell weggeht. Mhm. Du hast ja keinen Bestandskunden, also Bestandskunden hat man schon, Leute, die immer wiederkommen, aber nicht in der Logik, wie das jetzt ein Softwareunternehmen hätte, ja, oder jemand, der einen Wartungsvertrag mit seinem Kunden abschließt. So, das heißt, du hast da deine Fixkosten irgendwie, ja, dann hast du noch dein Personal und im Zweifel musst du das irgendwie auf weniger Kunden, die reinkommen, umlegen, ja. Und dann verstehe ich, dass die sehr schnell erstmal negativ reagieren und sagen, okay, jedes Fitzelchen, was in diese Kostenkalkulation on top draufkommt, ist für mich einfach wirklich ein Problem, weil ich kann meine VKPs nicht ins Unermessliche hochtreiben, zumal da ja auch immer noch die Komponente der Umsatzsteuer draufkommt, auch wenn die jetzt ein Stück weit reduziert wurde, aber das nimmt der Kunde so in der Form nicht wahr. Du musst ja schon so ein bisschen dich damit beschäftigen und auskennen und wissen, dass wenn du jetzt irgendwie 20 € für das Schnitzel bezahlst, der Unternehmer nicht die 20 € reinbekommt, sondern davon erstmal einen Anteil an die Umsatzsteuer abführt und dann erst in seine Nettokostenkalkulation einsteigen kann. Ne? Also da kann ich es ein Stück weit verstehen, dass die Unternehmer sagen, da sind wir nicht so happy drüber, aber machen wir uns nichts vor, ist irgendwie auch ein anstrengender Job und ja, es werden ohne Ende Leute in dem Bereich gesucht, dass die irgendwie über die Runden kommen wollen und dann heute vielleicht auch sich andere Jobs sonst lieber nehmen als den. Das ist, glaube ich, auch Teil der Wahrheit. Da muss man dann irgendwie als Unternehmer, das ist ja dein Job als Unternehmer, für diese Herausforderung irgendwie eine Lösung finden. Ja. Dann musst du gucken.
Und gleichzeitig kam, ich glaube, vorgestern ja auch der heißt ja jetzt Reichtums- und Armutsbericht. Früher war das nur der Armutsbericht. Und der sagt, naja, es sind 17,6%, also ein Sechstel der Bevölkerung, armutsgefährdet. So was mal kurz erklärt, was heißt das? Das ist so ein bisschen komplex. Und zwar gibt es ein Netto-Median-Einkommen. Es liegt so ungefähr zwischen 2.100 und 2.300 Euro netto. Und davon netto, 60%.
Ja.
Und dann liegst du bei einer Alleinerziehenden oder Alleinerziehenden bei 1.378 Euro und für ein Paar mit zwei Kindern bei 2.893 Euro netto. Das muss man sich nur mal so bewusst machen, wie viele Menschen das betrifft, ein Sechstel der Bevölkerung. Und wir reden hier über einen Mindestlohn. Ja, vollkommen klar, was du da sagst, dass das irgendwo finanziert werden muss. Und ich glaube, da ist der Mindestlohn die bessere Lösung, als zu sagen, wir bezahlen das durch Sozialzuschüsse oder Mietkostenzuschüsse und so weiter. Weil wir haben auch die Diskussion ums Bürgergeld. Also ich glaube, wir kommen um diese Diskussion gar nicht rum. Und ich glaube, dass es am Ende auch gesellschaftlich nicht nur zu mehr Frieden führt, sondern es führt ja dann auch zu mehr Konsum, was den Unternehmen letztendlich dann auch wieder zugutekommt.
Ja, ich finde, es gibt noch eine Facette da drin, die haben wir noch gar nicht aufgegriffen. Das ist ja das sogenannte Lohnabstandsgebot. Also sprich, das Einkommen, das du bekommen musst in Relation zu staatlichen Transfers, und das muss quasi ein gewisses Delta sein, ne? Und Wenn man auf die Beamtenebene rübergeht, es gibt ja verschiedene Levels von Beamtentum, auch mit entsprechenden Vergütungskategorien, ja, und die unterste Stufe, da gibt es momentan vor allen Dingen im Bereich der Landesbeamten, das finde ich total spannend, dass die Landesbeamten, also die quasi für Bundesland NRW entsprechend oder andere Bundesländer tätig sind, dass da aus deren Gewerkschaftsbereich eine erhebliche Lohnerhöhung gefordert wird, weil das Abstandsgebot nicht mehr groß genug ist. Und das kannst du ja jetzt aus diesem Bereich 1:1 dann quasi in die freie Wirtschaft transferieren. Und dann sind wir genau an dem Punkt, den du gerade gesagt hast. Ja, das wird ja oft leider etwas polemisch geführt, die Diskussion. Aber ja, also wenn ich da diese medianen Einkünfte höre, die du gerade genannt hast, und dann überlege, okay, wenn man das aber mit Bürgergeld und allem, was dazugehört, dann vergleicht, dann ist das schon nachvollziehbar, dass das einfach irgendwie nicht mehr in einem gesunden Verhältnis ist, weil diese Leute stehen ja auch jeden Morgen auf, fahren im Zweifel irgendwo hin, weil sie gar nicht Homeoffice machen können, sondern das sind Jobs, wo man vor Ort sein muss, körperlich tätig ist. Dann machen die das 40 Stunden die Woche, fahren auch wieder zurück. Ja, die kriegen in der Regel auch keine Goodies drumherum, wo die jetzt irgendwie ihre Fahrkosten nochmal irgendwie mitdecken können, sondern das müssen die auch aus ihren Einkünften abbilden. Ich weiß nicht, ob die alle eine Steuererklärung eingeben und sich dann da irgendwie die Pendlerpauschale reinpfeifen. Das wäre sinnvoll, deswegen macht das alle, wenn ihr es nicht macht. Aber das ist ja auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Ja, also ich denke, dass ich kann den Aufschrei in manchen Branchen im ersten Moment verstehen. Ich weiß, dass das für die herausfordernd ist, ihre Kostenstruktur damit sauber wieder in den Griff zu bekommen. Haken dran. Aber ich glaube, man muss es immer aus der Perspektive der auch betroffenen Menschen immer sauber mit reinrechnen. Und dann ist es einfach eine ganz andere Diskussion.
Ja. Und du musst es,
da muss man fair bleiben.
Ja, und du musst es gesamtgesellschaftlich einfach sehen. Ne? Und da sitzen wir ja nun auch ein bisschen im Elfenbeinturm. Ich habe neulich bei LinkedIn mal so einen Kommentar geschrieben unter so ein Dubai-Bericht. Hat einer gesagt, warum wandern eigentlich alle nach Dubai aus? Ich habe da drunter geschrieben, also ich bleibe hier. Mir ist das auch egal, wenn ich hier höhere Steuern zahle. Und Nieselregen mag ich auch nicht, aber ich finde schon den grünen Frühling und Sommer schön. Und dann schrieb auch irgendjemand darunter, so nach dem Motto, ja, du hast ja auch gut reden mit deinen Jobbezeichnungen und dir geht's ja auch gut. Und da hat er in einem gewissen Maße auch recht. Ja, also ich räume vielleicht absolut mal damit auf. Ich habe nie nichts geerbt, mir hat keiner, bis meine Eltern haben mir mein Studium finanziert, meine Eltern haben aber auch im Maximum ihr Haus abbezahlt und das wird wahrscheinlich für die Pflege draufgehen. Also mir hat keiner was geschenkt, will ich damit sagen. Aber ich verstehe absolut, dass ich in einer Luxussituation lebe und mache mir das jeden Tag bewusst.
Ich verstehe das Argument, was du gerade anbringst, aber man kann das auch von der anderen Seite anfliegen. Und zwar kann man ja auch sagen, also klar, mit der Unterstützung von zu Hause, das ist, glaube ich, ein wichtiges Element. Früh, dass du in der Lage warst, ein Studium aufzugreifen. Übrigens ist Studieren in Deutschland ja immer noch mit Abstand günstig im Vergleich zu anderen Ländern. Ja. Und dann bist du ja aber einen speziellen Weg losbeschritten und hast dir Jobs ausgesucht, wo du auch mit Sicherheit sehr viele Stunden gearbeitet haben wirst. Also ich war ja mal in der Wirtschaftsprüfungsbranche, so wie du auch tätig. Ich weiß ja, was man da machen muss. Dann hast du ja noch beide Examina geschrieben. Das macht man ja auch nicht mal eben so mit links, muss man dazu sagen. Ja, das heißt, du bist schon sehr viel drumherum auch immer wieder in Vorleistung quasi gegangen. Dass sich das natürlich heute dann auch entsprechend niederschlägt, ist eine logische Konsequenz, sollte ja auch so sein, weil das ist ja das, was man Leistungsträger und Leistungsbereitschaft nennt. Ne? Schwierig ist die Diskussion immer dann zu sagen, ja, du bist jetzt ja da so prädestiniert und ich möchte das auch haben, aber ich gehe nicht BWL studieren und ich schreibe nicht das WP-Examen. Dann funktioniert das im Vergleich ja nicht, muss man dazu sagen. Ja?
Absolut richtig. Ich schlafe jetzt auch nicht schlecht deswegen, aber es wird mir ab und zu bewusst, dass man in einer Bubble lebt, weil dann sind natürlich dein Freundeskreis, sind überwiegend Akademiker, die haben entsprechende Jobs. Die Leute, mit denen ich tagtäglich rede, haben in der Regel ein Unternehmen und führen Mitarbeiter. Und wenn man dann mal rauskommt, und wann kommst du raus? Du kommst raus, wenn zum Beispiel dein Kind Fußball spielt.
Ja.
Oder wenn du einen Krankenhausaufenthalt hast, dann siehst du ja mal, wer die Arbeit dort macht. Da kommen wir wieder zu Pinocchio-Partei, die dann diese Leute alle dann auch vor die Tür setzen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte es für sinnvoll, dieser Armutsbericht. Ich wollte nur noch mal so 2-3 Sachen zum Abschluss sagen, die ich ganz interessant fand. Ich könnte dich jetzt auch mal fragen, was du glaubst, wie viele Seiten der hat.
Aber 150.
676 Seiten.
Okay.
Also, den habe ich auch nicht von vorne bis hinten gelesen. Aber so ein paar Sachen fand ich ganz interessant, wie, dass wir mittlerweile 41,6% Single-Haushalte haben in Deutschland. Das ist 8% mehr als vor 30 Jahren. Klar, leben mehr Leute in Scheidung, heiraten gar nicht, trennen sich schneller. Und dann ist natürlich die Frage, ab wann bist du eigentlich reich? Ab welchem Einkommen als einzelne Person? Und das sind 5.700 bis 6.000 netto. Wenn ihr das mal umrechnet in brutto, so rechnen ja die meisten, sind das 10.000 bis 13.000 Euro. Jetzt kommen wir wieder zu unserer Branche. Ich denke, das ist so ein normales Gehalt eines IT-Geschäftsführers in einem relativ kleinen IT-Beratungsunternehmen noch.
Ja, also natürlich ist das natürlich auch so, dass du in diesen Sphären unterwegs bist. Wenn du in so einem klassischen, jetzt nicht KMU, sondern wirklich KU als Geschäftsführer da unterwegs bist, klar, das ist so. Das geht auch relativ schnell schon in andere Sphären rein, ne?
Und deswegen jetzt zum Schluss, deswegen finde ich es gut, wenn man ab und zu sich das mal bewusst macht, seine Bubble ein bisschen verlässt und dann auch solche Diskussionen, wie schlimm es in Deutschland ist und wie schlecht es uns allen geht, die lautesten Schreien sind oftmals auch die, sehr, sehr gut profitieren und dann auch gerne auswandern wollen, weil angeblich das Steuerniveau in Deutschland zu hoch ist.
Ja, ich glaube, was da die meisten bewegt, und da nehme ich mich selber auch gar nicht raus, ist, es ist eine Sache, viele Steuern und vielleicht auch viele Abgaben zu bezahlen, ne? Wenn du dafür eine entsprechende Gegenleistung bekommst. Ja? Und ich glaube, das ist momentan einfach in einem erheblichen Mismatch. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, dann packe ich meine Koffer und verschwinde und versuche dann irgendwo mich damit niederzulassen, wo ich dann vielleicht einfach keine Steuern mehr zahle. Ja, dann kriegst du natürlich auch keine Gegenleistung, muss man dann auch fairerweise dazu sagen. Mhm. Und ich jetzt, um dein Beispiel Dubai aufzugreifen, die haben am Anfang gesagt, keine Bürokratie, keine Steuern. Jetzt geht das ja so langsam doch los. Jetzt gibt's so die ersten Berichtspflichten, glaube ich, und jetzt gibt's doch so die ersten kleinen Steuern. Also solche, ich nenne das mal Standort-Unlock-Modelle, die sind jetzt auch nie auf Dauer so gewesen. Ja, also außer vielleicht auf so einer karibischen Insel, wo eh nur 100 Leute leben und du für $350.000 eine Immobilie kaufen kannst, um dann die Staatsbürgerschaft von denen zu bekommen. Muss aber auch irgendwie eine gewisse Anzahl von Tagen auf dieser Insel sein. Wenn du jetzt irgendwie vielleicht gut situiert bist und die Ruhe suchst, mag das eine spannende Sache sein, aber ich sehe jetzt nicht die ganzen jungen Influencer plötzlich 100 Tage auf einer karibischen Insel mit 100 Mitbewohnern auf der Insel irgendwie verbringen. Das ist ja irgendwie kein sinnvoller Case fürs Leben, so sage ich jetzt mal. Ja, also ja. Und deswegen, ja, ich kann manche Diskussionen verstehen. Ich kann auch manchmal verstehen, dass man, wenn man alles in einen Topf reinwirft, rein betriebswirtschaftlich draufschaut, sich dann vielleicht überlegt, Vermögen zumindest sehr differenziert zu strukturieren. Ich finde auch, dass das legitim ist, das zu tun, wenn du dich an die gesetzliche Lage hältst und dann vielleicht auch entsprechende Berater dafür hast, dann ist das absolut legitim. Aber es ist also immer so dieses, ich bin total angenervt und deswegen packe ich meine Koffer und nehme mein Vermögen mit und deswegen verschwinde ich hier. Kann es natürlich machen, aber ist irgendwie auch, führt zu keiner Lösung. Ja, aber vielleicht wäre es mal sinnvoll, wenn Unternehmer, die in diesen Sphären unterwegs sind, wo sich das lohnt, das überhaupt zu machen, dass die sagen, hey, pass auf, eigentlich will ich das nicht, ich will auch den Standort weiter backen, aber ich überlege mir einfach saubere Strukturierungen, wo ich irgendwie mehr Flexibilität habe und in der Lage bin, auf die ein oder andere, mir im Unternehmertum nicht wohlgesonnene Entwicklung zu reagieren, also Risikomanagement aus der Brille zu betrachten, finde ich legitim. Kann ich keinem Unternehmer vorwerfen, dass er das macht, ne?
Absolut. Ich sag mal so abschließend in diesem Podcast, der ja heute wirklich sehr sozialkritisch war.
Ja.
Wir bleiben hier. Wir arbeiten weiter daran, dass es in diesem Land auch vorwärts geht und legen gerne den Finger in die Wunde im Rahmen dieses Podcasts und natürlich auch vor allem im viel kleineren, weil wir sind jetzt keine Politiker. Trotzdem finde ich diese Diskussion wichtig und mein Appell an alle, die bis hierhin gehört haben, wäre, lasst uns doch mal Kommentare da, wie ihr über so eine Diskussion überhaupt denkt oder welche Themen wir in Zukunft noch angehen sollten. Wir haben jetzt die Vorweihnachtszeit, das heißt, es ist auch Zeit, sich mal neben dem ganzen Stress mal wieder ein bisschen zu besinnen und zu gucken, was gibt es eigentlich an positiven Impulsen, die ich dann ins Jahr 26 mitnehmen will.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ja, also mich würde es auch sehr freuen. Gerne Feedback. Und ja, ich glaube, das ist einfach, davon lebt eine Diskussion. Ne? Immer hart nur über die betriebswirtschaftlichen Faktoren sprechen ist eine Sache, aber am Ende des Tages irgendwie sind immer Menschen betroffen. Ja, im Zweifel wir selber, also wir beide, ne? Und dann hast du immer eine menschliche Komponente dabei und die geht einfach schnell in eine sozial-gesellschaftliche Diskussion mit rüber und das ist wichtig. Also alle Sachen müssen auf dem Tisch sein, man muss alles irgendwie im Blick haben, weil alles ist irgendwie miteinander verknüpft. Ja, da gibt es keine reine Singularität am Ende des Tages.
Und damit schließen wir den Podcast. Ich wünsche euch einen schönen Nikolaustag und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut.
Super, tschüss. Ich freue mich. Ciao, Daniel.